Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wie verständigen sich russische Intellektuelle im Exil über eigene Versäumnisse und empfinden sie Schuld für den Krieg in der Ukraine? Wir berichten über ein Gespräch der russischen Opposition, das in Litauen stattfindet. Nicht bloß Opfer. Am Wiener Tagtheater betritt eine Hip-Hop-Iphigenie die Bühne. Die stillen Trabanten und mehr denn je, das sind unsere Filme der Woche. Und natürlich erinnern wir an das lange Bühnenleben der österreichischen Theater- und Filmschauspielerin Christiane Hörbiger. Täglich kann man in Ton und Bild nachvollziehen, wie viel Zerstörung und Leid Russland der Ukraine zufügt und wie entschlossen die ukrainische Bevölkerung ist, sich nicht zu ergeben. Der Widerstand in Russland gegen den Krieg ist hingegen kaum wahrnehmbar und auch Russen in der Emigration protestieren eher schwach. Umso bemerkenswerter ist es, dass in der litauischen Hauptstadt Vilnius heute eine zweitägige Antikriegskonferenz begann. Organisiert wurde sie vom Forum Freies Russland. Das ist eine Plattform, auf der sich weite Teile der russischen Opposition versammeln. Am Abend diskutierten Intellektuelle über die russische Schuld. Auf dem Podium saßen der Ex-Schachweltmeister und Putin-Gegner Garry Kasparow und der Schriftsteller Viktor Jerofejew. Gesine Dornblüt hat die Diskussion online verfolgt. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Frau Dornblüt, sicherlich hat die Diskussion deutlich gemacht, wessen Schuld gemeint ist, wenn man von Russlands Schuld spricht. Wer steht im Fokus?
Ja, es gibt ja diese Diskussion nicht nur unter Russen. Ist das Putins Krieg und die Bevölkerung ist Opfer und kann gar nichts tun? Oder ist das Russlands Krieg? Russlands Krieg, weil Teile der Bevölkerung den Krieg befürworten, weil noch viel mehr Russen schweigen und weil Schweigen als Zustimmung gilt und auch, weil die Bevölkerung ja Putin erst möglich gemacht hat. Und bei der Konferenz heute, da wurde die Schuldfrage noch weit historischer diskutiert, also zurück bis in die 1990er Jahre und noch weiter. Es geht um die Schuld, ein faschistisches Regime, denn so nennen sie es bei der Konferenz, ermöglicht zu haben, es nicht verhindert zu haben. Und da fallen neben Schuld auch die Begriffe Verantwortung und Fehler, die der Einzelne vielleicht gemacht hat. Garry Kasparow, er war auch mal Präsidentschaftskandidat, das war vor der Wahl 2008, wurde dann festgenommen, ist seit Jahren im Ausland. Er hat sich zu dieser Schuldfrage sehr klar geäußert.
Es gab viele mutige Leute, die viel riskiert haben. Viele haben mit der Freiheit bezahlt, einige mit dem Leben. Aber ganz offensichtlich hat die Gesellschaft ruhig zugeguckt. Musste erst Mariupol passieren, um zu verstehen, wozu Putin fähig ist? Nein. Ich zeige oft Bilder von Grozny in Tschetschenien im Jahr 2000, von Aleppo 2016 und von Mariupol. Wir hatten das alles schon. Die Schuld Putin zuzuweisen ist nicht angebracht, denn die russische Gesellschaft hat Putin akzeptiert.
Also für den Politiker Garry Kasparow kann die russische Zivilgesellschaft sich nicht zurücklehnen und mit dem Finger auf die Führung zeigen. Wie äußert sich der Schriftsteller Viktor Jerofejew denn zur Schuldfrage?
Er hat zunächst mal die Situation mit einem sehr drastischen Bild beschrieben, mit einem direkten Vergleich mit Deutschland 1945. Er hat gesagt, die Russen säßen so wörtlich in der Scheiße. Die Deutschen hätten damals in einer Grube gesessen, die sei vielleicht 5 Meter tief gewesen. Da hätte man noch ein Seil oder eine Leiter hinunterlassen können. Bei den Russen aber sei die Grube 50 Meter tief, da könne man nicht mal bis auf den Grund sehen. Und Viktor Jerofejew hat für das Ganze eine Schuldige ausgemacht, nämlich die russische Literatur.
Sie hat den Menschen überhöht. Die russische Literatur hat uns eingeimpft, dass die Russen besser sind als alle anderen. Warum? Weil sie Russen sind. Warum sind sie Russen? Weil sie besser sind als alle anderen. Genau das ist die Ideologie des Krieges mit der Ukraine jetzt.
Sie haben, Gesine Dornblüt, das Jahr 1945 angesprochen, Vergleiche zwischen der Nazizeit und Russland heute, also zwischen Hitler und Putin, die sind aus deutscher Sicht natürlich immer schwierig. Wie gehen denn die Russen damit um?
Ja, die Nazizeit in Deutschland ist zumindest für die Intellektuellen jetzt ein ganz wichtiger Bezugspunkt, das schon seit einigen Jahren, bereits 2014 nach der widerrechtlichen Annexion der Krim durch Russland, verglich ja ein bekannter Geschichtsprofessor in Moskau Putins Politik mit der Angliederung des Sudetenlandes ans Deutsche Reich durch Hitler. Er hat daraufhin seinen Job verloren. Inzwischen ist es so, dass viele von diesem Vergleich sprechen, auch der Moderator heute Abend, Marat Gehlmann. Er war Anfang der 2000er Jahre noch in der russischen Politik, noch unter Putin. Er hatte da auch einen wichtigen Posten im Staatsfernsehen, hat sich dann zurückgezogen, moderne Kunst kuratiert. Er ist jetzt seit mehreren Jahren in Montenegro. Wahrscheinlich dürfte er sich auch selbst die Frage stellen, wie lange habe ich da mitgemacht? Und für heute Abend, für die Veranstaltung, hatte er sich Karl Jaspers Schuldfrage als Gerüst genommen. Er hat Jaspers Ideen so paraphrasiert: Wenn ein Mord geschieht und du bist anwesend und tust nicht alles Mögliche, setzt nicht dein Leben ein, um den Mord zu verhindern und lebst dann weiter, dann lebst du mit Schuld. Und das führt ja automatisch zur Frage nach individueller Schuld. Er hat dann auch die Anwesenden direkt gefragt, fühlst du dich schuldig? Und Jedofejew ist da komplett ausgewichen, auch nicht untypisch. Er hat erzählt, dass er selbst zweimal aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wurde. Also er sieht sich da eher als Opfer. Garri Kasparow war reflektierter. Er hat gesagt, jedem kann man was vorwerfen. Jeder hat Fehler gemacht. Er habe zum Beispiel in den 90ern vielleicht zu lange Jelzin unterstützt, auch als die Wahl damals manipuliert wurde. Und ganz spannend war ein Panel, das heute Nachmittag stattfand mit Politikern aus Russland, die auch im Exil sind. Da trat zum Beispiel Jewgenia Tschirikowa auf, die angefangen hat, ihr politisches Engagement mit dem Kampf für den Erhalt eines Waldes bei Moskau. Das war eine der ersten Graswurzelbewegungen. Sie hat erzählt, sie wussten damals überhaupt nicht, wie man Proteste und gesellschaftliche Arbeit organisiert. Sie mussten sich da Handreichungen aus dem Englischen selbst übersetzen und das sei einfach ungerecht, heute vorzuwerfen, sie hätten da was falsch gemacht, sie hätten es nicht besser gewusst. Also sie weist Schuld von sich. Anders ein Oppositionspolitiker aus St. Petersburg, der sagt, er spüre schon Schuld. Er könne das anderen nicht aufzwingen, aber es sei für ihn auch völlig in Ordnung. Es gehe nicht darum, jetzt mit Asche auf dem Haupt durch die Gegend zu laufen, sondern darum, eben aus dieser Schuld Kraft zu schöpfen, um Widerstand zu leisten.
Wie verbreitet sind solche Reflexionen unter Russen? Haben Sie etwas darüber erfahren in den Diskussionen?
Ja, in der Diskussion, da treffen sich natürlich Leute, die diese Diskussionen führen, aber auch sonst habe ich schon festgestellt, dass innerhalb der Diaspora schon diese Fragen gestellt werden, auch unter Russen hier in Deutschland, aber nicht nur hier. Es gibt da verschiedene Projekte, auch Medienprojekte, auch Befragungen direkt unter Russen, auch im Land immer noch fühlt ihr Schuld. Aber es gibt schon auch unter Putin-Gegnern, auch innerhalb der Opposition schon auch eine andere Sicht, die weit verbreitet ist, nämlich man sieht sich selbst als Opfer und insbesondere gesteht man sich nicht ein, dass viele Oppositionelle 2014 einfach den Krieg, der damals schon ein Krieg war gegen die Ukraine, ignoriert haben, ihn nicht Krieg genannt haben und zwar einfach auch aus Kalkül, weil eben die Annexion der Krim auch sehr beliebt war in der Bevölkerung. Da gab es ja eine Zustimmung von mehr als 80% und man wollte da die Bevölkerung nicht gegen sich aufbringen.
Im litauischen Vilnius diskutieren intellektuelle Exilanten über Russland und die Frage der Schuld bei einer Antikriegskonferenz. Gesine Dornblüt hat die Gesprächslinien für uns zusammengefasst und erklärt. Dafür vielen Dank. Das Alter hielt die österreichische Theater- und Filmschauspielerin Christiane Hörbiger für etwas Wunderbares und sie sagte, sie sei viel gelassener geworden und genieße es nicht mehr ständig, Drehbücher zu lesen und Texte auswendig lernen zu müssen. Bis vor wenigen Jahren drehte sie noch immer 1 bis 2 Filme pro Jahr. Heute ist Christiane Hörbiger in Wien gestorben. Ich bin der weiße Clown, setzte sie als Titel über ihre Lebenserinnerungen. Und ja, ihr komisches Talent hat sie im Alter von 12 Jahren entdeckt.
Ich habe auf einmal gemerkt, wenn ich einen heurigen Sänger kopiere Und naja, ich war 12 Jahre alt, also ein dickes kleines Mädchen, und habe dann halt Heurigenlieder gesungen. Man hatte damals noch eine Köchin, mein Gott, das waren Zeiten, und oder die Waschfrau kam, und vor denen habe ich dann Heurigenlieder gesungen und einen Betrunkenen kopiert. Und auf einmal standen alle rund um mich herum und haben mich so lieb gehabt, weil sie gelacht haben und lachen durften und haben applaudiert. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schön. Man wird geliebt, wenn man etwas bringt, worüber die Leute lachen können.
Christiane Hörbiger ist 84 Jahre alt geworden. Noemi Schneider erinnert an ein langes Schauspielerinnenleben.
Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit.
Christiane Hörbiger wurde 1938 als Tochter des berühmten Wiener Schauspieler-Ehepaars Attila Hörbiger und Paula Wessely geboren. Wenn es nach ihrer Mutter gegangen wäre, hätte sie Konditorin werden sollen. Doch sie entschied sich für die Schauspielschule. Das Max-Reinhardt-Seminar verließ sie jedoch nach wenigen Wochen, um an der Seite ihres Vaters in Eduard von Borsodis, Der Major und die Stiere, vor der Kamera zu stehen. Ein Jahr später gelang der 17-Jährigen neben Rudolf Prack der Leinwanddurchbruch in Kronprinz Rudolfs Letzte Liebe.
Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass ich immer einen Weg finden werde. Solange du mich brauchst und magst. Und wenn Mama mich in ein Kloster sperrt. Ich hab sie lieb, aber ich kann's nicht ändern.
1957 wurde Christiane Hörbiger Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und war dort in zahlreichen Stücken zu sehen, wie in Schnitzlers Anatol.
Dass Sie sich nicht an ihn erinnern?
Aber natürlich kann ich mich erinnern, aber er schaut jemand in Petersburg ähnlich, zum Verwechseln.
Ja, ich werde es ihm sagen.
Na, was ist schon dabei, wenn man sich nicht erinnern kann? Wenn man 3 Jahre an jemanden nicht denkt und der steht plötzlich da? Man kann sich doch nicht an alle erinnern.
Es folgten Engagements in Heidelberg und München. Bei den Salzburger Festspielen debütierte sie 1961 als Lottchen in Raimunds Der Bauer als Millionär und stand erstmals mit ihrer Mutter auf der Bühne. Mitte der 60er Jahre wurde sie festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus in Zürich und feierte große Erfolge in Klassikern und zeitgenössischen Stücken, die sie auch auf Tourneen nach Österreich und Deutschland führten. Als Gräfin von Guldenburg wurde Christiane Hörbiger Mitte der 80er Jahre einem Millionenpublikum in der ZDF-Erfolgsserie Das Erbe der Guldenburgs bekannt. Auf der Kinoleinwand war sie sehr selten zu sehen, wenn dann allerdings in Höchstform, wie 1992 in Helmut Dietls Stonk an der Seite von Götz George.
Frau Freier von Hepp. Die Nichte des Herrn Reichsmarschalls.
Wie? Göring.
Frau Göring.
Von Hepp.
Opernau.
Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, ich schäme mich meines Onkels nicht.
Ich auch nicht, gnädige Frau. Mein Onkel zum Beispiel war aktiv im Widerstand tätig.
Ja. Für unsere Verwandtschaft können wir ja wohl beide nichts, ne?
1994 erhielt Christiane Hörbiger den Deutschen Filmpreis für ihre Rollen in Xaver Schwarzenbergers Tafelspitz und der neuen deutschen Komödie Alles auf Anfang von Reinhard Münster. Ende der 90er Jahre konnte sie in der Serie Julia, eine Frau geht ihren Weg als Bezirksrichterin Dr. Julia Laubach an ihre Serienerfolge anknüpfen. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin wirkte in zahllosen deutschen und österreichischen Fernsehfilmen mit. Ob Gräfin oder Bäuerin, Richterin oder Alzheimer-Kranke. Christiane Hörbiger adelte jede ihrer Rollen mit Wiener Schmäh, Komik, Klasse und großer Schauspielkunst. 2008 brillierte sie als Claire Zachanassian in der Neuverfilmung des Dürrenmatt-Klassikers Der Besuch der alten Dame.
Hallo, Claire.
Alfred.
Willkommen daheim.
Willkommen in Köln.
Zum 70. Geburtstag veröffentlichte sie ihre Memoiren unter dem Titel Ich bin der weiße Clown. Christiane Hörbiger war zweimal verheiratet. 2016 starb ihr langjähriger Partner und Lebensmensch, der Wiener Regisseur und Schriftsteller Gerhard Tötschinger, 6 Tage vor der geplanten Hochzeit.
Und das ist Leben.
bis aus einem Gestern die einsamste von allen Stunden steigt. Die anders lächelnd als die anderen Schwestern, dem Ewigen entgegenschweigt.
Christiane Hörbiger ist heute in ihrer Geburtsstadt Wien gestorben. Noemi Schneider hat auf Stationen im Leben der Schauspielerin zurückgeschaut. Das Tag, das Theater an der Gumpendorfer Straße in Wien, hat eine kleine Bühne, aber was auf ihr geboten wird, bekommt in Österreich immer mehr Aufmerksamkeit. Gerade hat es den Nestroy-Preis in der Kategorie Beste Off-Produktion gewonnen. Heute stand die Bearbeitung eines antiken Stoffes auf dem Programm. Für Angelika Messners Neufassung bildet Goethes Schauspiel Iphigenia auf Tauris die Grundlage. Der Kritiker Martin Thomas Pesel kommt aus der Premiere. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Iphigenie sollte vom Vater geopfert werden, damit Winde wieder wehen und er nach Troja segeln konnte. Es heißt, statt Iphigenie sei eine Hirschkuh geschlachtet und die Göttin Diana habe die Königstochter auf die Insel Tauris entführt, wo sie als Priesterin dienen musste. Man kann sich ja leicht vorstellen, dass die Regisseurin mit dem gängigen Bild der duldsamen Opfer bereiten Tochter bricht. Was für ein Profil verleiht Angelika Messner der Iphigenie?
Es ist eine moderne Überschreibung. Das heißt, all das, was Sie beschreiben, hat hier so nicht stattgefunden, sondern wir befinden uns in einem taffen Rotlichtmilieu. Iphigenie sollte von ihrem Vater nicht ermordet, also geopfert werden und wurde gerettet, sondern er hat sie schlichtweg verkauft. Sie ist jetzt nicht Priesterin, sondern Prostituierte und hat in dieser Funktion eine schützende Stellung gegenüber ihren Kolleginnen, beherbergt sie auch. Sie ist auch schon ein bisschen älter und indem die zu ihr aufschauen, hat Iphigenie sich ihren Eigensinn und zumindest scheinbar ihre Freiheit ein bisschen bewahrt. Ja, und dann sind wir wieder ein bisschen beim Originalstoff. Thoas ist hier nicht der König der Taurer, sondern der Zuhälter. Der macht ihr einen Heiratsantrag, sie aber lehnt ab, wie bei Goethe, weil sie ihre Familie vermisst, ihre Freiheit bewahren will. Und aus Rache befiehlt er ihr, zwei Männer aus ihrem Dorf zu töten, die aufgegriffen wurden. Und die erweisen sich als ihr Bruder Orest und dessen Freund Pylades. Und dann sind wir schon mitten in einem Thriller.
Und wir hören einmal einen Ausschnitt, in dem wir die Schauspielerin Michaela Kaspar als Iphigenie erleben.
Mit Mord bezahlen für die Freiheit. Der Fluch drückt mir zum zweiten Mal den Stempel auf. Als Opfer damals, heute als Täterin, und niemand trägt mich auf den Wolken übers Meer davon. Ich bin verflucht, vom Unglück gebucht, ausgesucht für die Schicksalsschläge, die unzumutbaren Lebenswege. Mich hat das Verderben schon vor der Geburt besucht.
Iphigenie will sich nicht zur Täterin machen lassen. Wir haben hier diese Tuba gehört, die den Sprechrhythmus ja noch einmal verstärkt und der hat so ein bisschen was Rapphaftes. Wird diese Form, Martin Pesel, die ganze Aufführung über durchgehalten?
Nicht ganz. Wir hörten hier übrigens John Sass, eine Wiener Jazzlegende. Der sitzt links vorne an der Bühne, verfolgt das Geschehen die ganze Zeit aufmerksam und begleitet es teilweise, aber eben nur teilweise. Also diese monologischen Stellen, Zustandsbetrachtungen, zeitweise in Reimen, die tauchen wie Songs in einem Musical auf. Nur sind sie eben nicht gesungen und nicht mal so ganz gerappt. Also es bleibt alles sehr low, sehr subtil. Die Dialoge sind auch in gebundener Sprache verfasst, aber das fällt fast nicht auf. Sie bleiben sprachlich auf Alltagsniveau, nur hin und wieder fällt so eine ungewöhnliche Wortstellung auf. Sonst sind wir wie in einem modernen Gangsterfilm, der sich übrigens anders als Goethe praktisch an die aristotelischen drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung hält. Das Ganze geht sehr flott.
Wie löst Iphigenie denn sich eigentlich aus dieser Opfer- und Objektrolle?
Iphigenie ist in einem Dilemma, das sie auch immer wieder thematisiert, indem sie das Publikum direkt anspricht und über sich als Frau, als Frauenfigur, als typisches Opfer reflektiert. Das Dilemma ist, entweder sie heiratet Thoas, was sie nicht will, oder sie tötet ihn, wie die beiden jungen Männer es ihr mansplainend vorschlagen, was sie auch nicht will. Und letztlich löst sie sich, und hier sind wir jetzt im ganz modernen Dreh der ganzen Geschichte gelandet, aus der Opferrolle durch Egoismus. Nämlich indem sie ihre Worte auf alles scheißt, also letztlich auch auf die jungen Mädchen, die in ihrer Obhut sind und die sich auf sie verlassen, und einfach in die Freiheit geht. Das führt allerdings in dieser Fassung zu einem Blutbad.
Uiuiui, also ich hatte schon gedacht, im Prostitutionsmilieu kann sich eigentlich jeder nur schmutzig machen, jeder jede. Und man fragt sich, wie sie sich ihre Menschlichkeit erhält. Aber das Blutbad und die Freiheit, wie geht das zusammen? Gar nicht.
Ja, ich kann in diesem Zusammenhang als Antwort auf diese Frage nur Iphigenie zitieren, die sagt, ich kann meine Menschlichkeit nicht mehr finden, mir ist wohl etwas ins Auge. Haben Sie vielleicht meine Menschlichkeit gesehen? Spricht sie das Publikum an. Man muss dazu sagen, es handelt sich ja hier nicht um ein realistisches Drama. Also das ganze Stück dauert nur 70 Minuten. Die 6 Figuren, die hier vorkommen, bleiben also Muster, Ideen, weil ja doch auch ziemlich viel passiert in diesen 70 Minuten. Wie menschlich, wie feministisch das Ganze am Ende gewesen sein wird, darüber muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachdenken.
Prinzipiell stellt sich ja die Frage, auch mit diesem Stück, warum wir heutige uns eigentlich andauernd in der Antike spiegeln wollen oder müssen.
Ja, ich glaube, das hat viel mit Pragmatismus zu tun. Die Theaterleute gieren danach, Klassiker aufzuführen, finden dann aber die Handlungs- und Denkweisen der Figuren darin wieder veraltet. Gerade das Tag hatte eine Tradition dieser modernen Klassikerüberschreibungen, experimentiert gerne herum und hat ein Publikum, das es ihm auch nicht übel nimmt, wenn die Spielerei mal nicht so ganz lupenrein gelingt, solange es gut unterhalten wird.
Für Sie ist aber der Ansatz aufgegangen, es war ein guter Theaterabend?
Es war ein sehr kompakter, unterhaltsamer und auch gut gespielter und zügig inszenierter Theaterabend. Ob die These der Frauenfigur, die sich aus ihrer Opferrolle löst, hier ganz aufgeht, naja, ich denke, rein feministisch könnte man da noch andere Gänge wählen.
Im Wiener Theater an der Gumpendorfer Straße, dem Tag, hatte Angelika Messners Bearbeitung der Iphigenie auf Tauris Premiere. Besten Dank für die Kritik an Martin Thomas Pesel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und weiter geht's mit Thomas Jedicke.
Der Schauspieler Tobias Langhoff ist tot. Er sei am Montag, seinem 60. Geburtstag, in Berlin gestorben, sagte seine Agentin Marketa Modra unter Berufung auf die Familie. Langhoff war eine Zeit lang am Theater tätig, bevor er vor die Kamera wechselte. Er wirkte in zahlreichen Filmen und Serien mit, etwa im Tatort, in Bad Banks, Babylon Berlin und zuletzt in dem Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues. Langhoff stammt aus einer Theaterfamilie. Sein Vater war der Schauspieler und Regisseur Thomas Langhoff, der unter anderem Intendant am Deutschen Theater in Berlin war. Sein Großvater, Wolfgang Langhoff, leitete das Deutsche Theater von 1946 bis 1963. Der Regisseur Roland Oehme ist tot. Er sei am Dienstag mit 87 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, teilte die DEFA-Stiftung mit. Oehme habe das Komödiengenre der DEFA geprägt wie kein zweiter Regisseur, hieß es in der Mitteilung. Zwischen 1968 und 1991 habe er in den Babelsberger Filmstudios 9 Kinofilme geschaffen, die Millionen Menschen in die Kinos der DDR gezogen hätten. Zu seinen bekanntesten Werken zählen das Roadmovie »Wie füttert man einen Esel?« mit Manfred Krug in der Hauptrolle und die Satire »Ein irrer Duft von frischem Heu« über das Verhältnis zwischen der SED und der Kirche. Daneben arbeitete Oehme auch für das DDR-Fernsehen, unter anderem für die populären Serien »Der Sonne Glut« und »Polizeiruf 110«. Im Iran sind 2 Filmschaffende festgenommen worden, die ein Protestvideo von Schauspielerinnen ohne Kopftuch veröffentlicht haben. Das berichtet die in den USA ansässige Nachrichtenagentur Human Rights Activists News Agency. Die Regisseurin und Schauspielerin Sohelia Golestani und der Regisseur Hamid Purasari, die selbst auch in dem Video auftreten, posteten den Clip auf ihren Instagram-Profilen. Sohelia Golestani schrieb zu dem Video, Zitat, »Der Auftritt ist vorbei, die Wahrheit ist enthüllt, unsere wahren Helden sind die ohne Namen.« Bei der Niederschlagung der seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran starben nach UN-Angaben schon hunderte Menschen, Tausende wurden festgenommen, darunter viele prominente Kulturschaffende. Wegen steigender Energiekosten rechnet der Deutsche Museumsbund mit einer deutlichen finanziellen Mehrbelastung für die Museen. Laut einer in Berlin veröffentlichten Hochrechnung schätzt der Verband die Energiemehrkosten für den Museumssektor im Jahr 2023 auf mindestens 100 Millionen Euro. Der Museumsbund appellierte an die Politik, die Museen finanziell hinreichend zu unterstützen, ihren Betrieb zu sichern und die Vielfalt der Museumslandschaft zu erhalten. Die Museen arbeiteten daran, das vorgegebene Ziel der Bundesregierung von 20% Energieeinsparung zu erreichen, hieß es. Nach pandemiebedingten Einnahmeverlusten könnten viele Museen die Mehrkosten jedoch aus ihren Budgets nicht decken. Mit dem Kulturfonds Energie habe Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine wichtige finanzielle Unterstützung angekündigt. Diese Mittel müssten nun dringend in einem einfachen und unbürokratischen Verfahren bereitgestellt werden.
Thomas Stuber ist gebürtiger Leipziger und der Schriftsteller Clemens Meyer ist es auch. 2017 veröffentlichte Meyer einen Band mit 9 Kurzgeschichten, denen er den Titel »Die stillen Trabanten« gab. 3 dieser Geschichten hat Thomas Stuber nun für das große Kino verfilmt. Am Drehbuch hat Clemens Meyer mitgeschrieben. Ab Donnerstag kann man »Die stillen Trabanten« sehen. Der Kritiker Jörg Taschmann ist bei mir im Studio. Er hat sie längst gesichtet. Leipzig ist der Handlungsort dieses deutschen Episodenfilms, der fast nur nachts spielt. Welchen Menschen und Lebensgeschichten begegnet man in diesem Film?
Man begegnet zum Beispiel Jens, gespielt von Albrecht Schuch, ein Imbissbesitzer, der beim Rauchen in dem Hochhaus, in dem er wohnt, auf Aisha trifft, gespielt von Lilith Stangenberg, die eigentlich Jana heißt, zum Islam konvertiert ist. Und zwischen diesen beiden entsteht eine starke Zuneigung, aber Aisha ist mit Hamid, gespielt von Adel Ben-Sherif, verheiratet, der eigentlich immer gut zu ihr war, der sie irgendwie auch mal gerettet hat. Das wird nicht so ganz klar. Und mit dem nun auch Jens sich so langsam anfreundet. Und dann haben wir die Geschichte vom Wachmann Erik, Charlie Hübner, sehr imposant, mit Glatze. Und der trifft eben bei seiner Runde um Asylwohnheime mal auf eine junge Russin, die sich Marika nennt, gespielt von dem russischen Star Irina Starschenbaum. Und da können wir mal kurz reinhören.
Hallo, hier Offizier.
Ich kein Offizier.
Du? Offizier.
Ich nur Security.
Security. Wie heißt Hund?
Der hat keinen Namen. Der hat nur eine Nummer.
Wie Nummer?
Wir nennen ihn Nummer 13. Das ist ein alter Grenzhund. Keiner weiß, wie der heißt.
Charlie Hübner, wir haben ihn eben gehört, spielt einen Wachmann. Es gibt noch andere prominente Besetzung. Martina Gedecks Rolle in diesem Film ist die einer Reinigungsfrau. Nastassja Kinski gibt eine Friseurin. Und Albert Schuch, den Sie schon erwähnt haben, den Imbissbesitzer. Nun sind ja die deutschen Kinostoffe, wenn sie im Mittelstandsmilieu spielen, eben solche, die Arbeiter, Arbeiterinnen eher an den Rand schieben. Wie glaubhaft verkörpern diese Arbeiter, diese Figuren, die sehr namhaften Darstellerinnen, die Charaktere?
Also das fällt ganz unterschiedlich aus, muss ich sagen. Und ich muss ganz ehrlich auch hier ein bisschen polemische Ost-West-Schere aufmachen. Also die beiden großen Stars des deutschen Kinos, Martina Gedeck und Nastassja Kinski, eben als so doch eher Frauen aus dem Volk, gerade Martina Gedeck als Reinigungskraft, sie spielt das. Sie macht das nicht schlecht, aber sie spielt es letztendlich mit so einer gewissen Routine, dass sie auf mich nicht hundertprozentig glaubhaft gewirkt hat. Nastassja Kinski hat die etwas dankbare Rolle, sie spielt eine Friseuse, das hat schon eher funktioniert, aber bei den bei den Männern, also gerade Charlie Hübner und Albrecht Schuch, die ja nun noch eine DDR-Vergangenheit in gewisser Weise haben, die mehr so eine klassenlose Gesellschaft war, wo man also auch schon in der Schule irgendwie breitere Schichten der Gesellschaft kennengelernt hat, das weiß ich aus meiner eigenen Kindheit noch, die können das irgendwie glaubhafter verkörpern und die haben mich auch mehr überzeugt. Nun muss ich fairerweise auch sagen, dass diese Episoden für mich auch besser geschrieben waren. Also ich will es jetzt nicht nur an den Darstellerinnen hier festmachen, das war mir zu sehr auch Papierraschelei, weil es ja auch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen dieser Friseuse und der Reinigungsfrau ist, zwischen den beiden Frauen, die eigentlich ganz behutsam gezeigt wird und dennoch hat es nicht so ganz funktioniert. Also ich würde sagen, das geht so ein bisschen unentschieden aus. Die Irina Starschenbau beispielsweise, die ein Riesenstar ist, die auch in russischen Blockbustern gespielt haben, die wir aus Lieto von Kirill Serebrennikov kennen, auch eine sehr vielseitige junge Darstellerin, das funktioniert wiederum. Die kann diese Frau, die immer nur auf der Schaukel sitzt in so einem Soldatenmantel und irgendwie so ein bisschen verstört ist und aus der Ukraine kommt, das ist fast auch so eine Art Märchenfigur, in die sich dann dieser imposante Wachmann verliebt, aber das funktioniert.
Das Problem bei Episodenfilmen ist ja oft, dass die Episoden nicht unbedingt gleichwertig sind. Wie ist das in Thomas Stubers Regiearbeit?
Das ist leider auch hier so. Ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, dass mich gerade diese Geschichte der beiden Frauen nicht so ganz überzeugt hat. Und auch in den beiden anderen Episoden muss ich sagen, da gibt's schöne Momente, auch gerade im Zusammenspiel, zum Beispiel auch von Albrecht Schuch, der wieder wunderbar ist als dieser Imbissbesitzer, der sich in so eine junge Frau verliebt, die heimlich rauchen geht auf den Balkon von diesem Hochhaus. Lilith Stangenberg ist da auch sehr berührend. Aber auch da weiß man immer nie so genau, wann ist hier Realismus angesagt, wann wird's überhöht. Das ist nicht immer so organisch, das funktioniert für mich nicht immer so. Und es ist auf der einen Seite ein Film, der aus dem Realen schöpft, aber dann doch ein bisschen mehr will, auch ein bisschen Märchen, auch ein bisschen Magie. Und dann finde ich, ist es nicht leicht genug. Dann kommt wieder so eine deutsche Schwere mit hinein und da fehlt uns im deutschen Kino eben oft so eine Leichtigkeit, so eine Verspieltheit und auch den Mut, dann auch mal vielleicht so eine gewisse Verrücktheit, auch eine optische Verrücktheit zu wagen. Insofern ist es ein Film mit sehr vielen guten Absichten, wo mir zu sehr das Papier raschelt hin und wieder, mit aber wieder herausragenden Darstellerinnen und Darstellern teilweise.
Es gibt noch einen weiteren Film unter den Neustarts dieser Woche, der uns interessiert. Die Französin Emilie Attef hat den Film mehr denn je gedreht und erzählt darin von einer jungen Frau, die unheilbar krank ist. In amerikanischen oder auch in deutschen Filmen versuchen Todgeweihte ja meist das Leben noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Wie geht es, oder sagen wir mal, wie geht die Protagonistin im neuen Film von Emilie Attef mit ihrer Endlichkeit um?
Na, Vicky Krebs spielt eine junge Frau, Hélène, die eben unheilbar krank ist und sterben wird, es sei denn, sie würde einer Lungentransplantation zustimmen. Dafür müsste aber eben erst ein geeigneter Spender oder Spenderin gefunden werden. Das ist eben vollkommen ungewiss, ob so eine OP dann auch gut läuft. Und sie hat eigentlich Freunde, sie hat einen liebenden Ehemann, Mathieu, gespielt von Gaspard Ulliel, und auch eine Mutter, die wirklich sagt, ich komme dich auch besuchen, wenn du willst, mit der sie dann irgendwie Skype, die sie gern besuchen würde. Aber trotzdem findet sie irgendwie nicht das Verständnis für eine Sterbende unter diesen Lebenden. Und dadurch freundet sie sich per Internet mit einem todkranken norwegischen Blogger an und beschließt dann auch einfach irgendwann ganz alleine nach Norwegen zu fahren, sagt ihr Mann aber eigentlich nicht, zu wem sie da fährt, sondern sagt, ich will immer alleine sein und ich wollte schon immer nach Norwegen. Das Problem, was ich mit der Geschichte habe, ist, dass für mich diese Hauptfigur, diese Ideen nicht wirklich sympathisch war und dass es nicht so ganz nachvollziehbar ist, warum sie sich so abschottet, wo doch alle anderen immer so liebevoll mit ihr sind. Also da fehlt mir auch ein bisschen was in der Figurenentwicklung und diese Figuren sind mir zu schwarz-weiß, die entwickeln sich nicht genug und dadurch fällt es dann als Betrachter schwer, bei eigentlich so einer hochemotionalen Geschichte dann auch emotional zu reagieren.
Gespielt wird die Todkranke von Vicky Krebs, die derzeit zu den sehr begehrten Schauspielerinnen des europäischen Kinos gehört. Man hat sie als Sissi in Corsage gesehen in diesem Kinojahr und Sie haben Gaspard Ulliel schon erwähnt. Ihr Filmpartner, der tragischerweise tödlich verunglückte, ist im Januar bei einem Skiunfall. Wie überzeugend spielen beide ein Paar, das sich liebt, aber immer weniger versteht?
Also sie sind beide wirklich gute Darsteller und sie haben ihre Momente, wo man ihnen das auch abnimmt. Und dennoch finde ich eben auch hier, das ist aber eher ein Problem des Drehbuchs und der Figurenzeichnung, man glaubt es eben nicht so ganz oder man versteht es zumindest nicht, weil er wirklich so liebevoll ist. Er will wirklich eigentlich alles tun für sie und sie weist ihn eigentlich immer zurück, sagt dann aber immer die ganze Zeit, wie sehr sie ihn liebt. Also man hat eigentlich gute darstellerische Leistungen, die aber so ein bisschen an so einer Überkonstruiertheit des Drehbuchs leiden. Und insgesamt muss ich eben ganz leider sagen, das ist ein Film, von dem ich irgendwie auch mehr erwartet habe, auch von Emily Artef, die ja mit 3 Tage in Quiberon für mich einen sehr, sehr schönen Film und eine sehr, sehr schöne Hommage an Romy Schneider gemacht hat.
Mehr denn je. Die Filme Mehr denn je und Die stillen Trabanten kommen morgen in die Kinos. Jörg Taschmann hat uns gesagt, was ihm daran gefiel und wo er Mängel sieht. Dafür besten Dank.
Gerne.
Ein Teleskop von Galileo Galilei, ein Mikroskop von George Adams, die älteste erhaltene Dampflokomotive der Welt und das weltweit erste Telefon von Alexander Graham Bell gehören zu den Schätzen des Wissenschaftsmuseums in London. Wer sich für die Geschichte der Astronomie, der Navigation, Luftfahrt, Fotografie und Medizin interessiert, ist dort genau an der richtigen Adresse. Über 3 Millionen Leute besuchen jedes Jahr die eintrittfreien Ausstellungen des Science Museum. Gerade eröffnet wurde ein Parcours, der einem vor Augen führt, unter welcher Anspannung und unter welchem Zeitdruck Wissenschaftler ein Vakzin gegen Covid-19 entwickelten. Christine Heuer hat sich die Ausstellung Injecting Hope angeschaut.
In Zentralchina ist ein Mann nach dem Ausbruch eines neuen pneumonieähnlichen Virus gestorben. Es gehört zur selben Familie wie das tödliche SARS-Virus. Bisher sollen nur 40 weitere Menschen infiziert sein.
Symptoms include difficulty breathing, fever and coughing.
Die wichtigsten Symptome sind Atemschwierigkeiten, Fieber und Husten. Das neue Virus heißt offiziell 2019 NCOV, ist aber gemeinhin bekannt als Coronavirus. Es verbreitet sich immer schneller. Vor einer Woche gab es in China weniger als 3000 Fälle, jetzt sind es schon mehr als 17.000.
This time a week ago there were under 3000 cases in China, there are now more than 17000.
So ging es damals los Anfang 2020 und so beginnt auch ein Rundgang durch die Ausstellung Injecting Hope mit Monitoren, über die die ersten Fernsehberichte über das neue Virus flimmern. Verblüffend gegenwärtig und doch schon historisch. Während Menschen weltweit die akute Gefahr erst allmählich begriffen, waren Forscher rund um den Globus schon fieberhaft auf der Suche nach einem Impfstoff. Und Stuart Ammons vom Londoner Science Museum hatte das richtige Gespür für eine große Geschichte. Schon im Februar 20 gab er die Losung aus, alles zu sammeln, was mit Corona und den Impfstoffen zu tun hat.
February 2020, I said we ought to start collecting, and so we did.
Also haben wir Kontakt aufgenommen, aber wir mussten behutsam vorgehen. Das Letzte, was Leute an der Pandemiefront gebrauchen können, sind Museumsleute, die sie anrufen und bitten, alles schon mal sicher für sie aufzubewahren.
The last people on the front line want is somebody from a museum phoning them up and saying, "Can you make sure you keep all of this stuff?"
Während das Virus sich in atemberaubender Geschwindigkeit ausbreitete, legten Wissenschaftler in ihren Laboren Nachtschichten ein, um schnellstmöglich ein Gegenmittel zu finden. Die Killerviren der letzten Jahre hatten sie sensibilisiert. Nach Ebola, SARS und Zika, das wussten sie, würde Disease X kommen, Krankheit X. Jetzt war sie da, aber immerhin hatte die Forschung passgenaues Grundlagenwissen, auf dem sie aufbauen konnte. Weniger als ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie wurden die ersten Impfstoffe an freiwilligen Probanden getestet. In einem Video erzählen einige, warum sie mitgemacht haben. Ich saß im Lockdown zu Hause und fühlte mich hilflos. Ich wollte etwas tun, die Initiative ergreifen. Ich wollte einen Beitrag leisten, damit das Leben für alle wieder normal wird. Es war nicht nur die Chance, etwas beizutragen, sondern auch die, selbst geimpft zu werden. Als die Impfstoffe zugelassen waren, begann der Rollout, die weltweite Impfwelle. Die 91-jährige Britin Margaret Keenan war der erste Mensch, der außerhalb des Labors geimpft wurde. Das leere Pfizer-BioNTech-Fläschchen und die benutzte Spritze sind jetzt in London ausgestellt. Genauso wie die Teetassen und Laptops der AstraZeneca-Entwickler in Oxford und die Sicherheitsvitrine, in der sie hochansteckendes Virusmaterial aufbewahrten. Das Science Museum möchte abstrakte wissenschaftliche Forschung, konkret fassbar, das Unsichtbare sichtbar machen. Das gelingt den Ausstellungsmachern auch mit interaktiven Weltkarten, die den Impffortschritt im Lauf der Monate und Jahre zeigen. Israel, Europa und die USA färben sich rasch dunkelgrün ein. Doch vor allem in Afrika gibt es immer noch große weiße Flecken. Sie trüben die in Injecting Hope erzählte Erfolgsgeschichte ein.
Im Londoner Wissenschaftsmuseum kann man nachvollziehen, wie Forscher sich bemüht haben, einen Impfstoff zu entwickeln, der den Lauf der Corona-Pandemie hemmen und verändern würde. Die Ausstellung bleibt bis zum 7. Januar geöffnet. Und was die deutschen Feuilletons zurzeit gerade beschäftigt, das weiß Arno Ozesek.
Es gibt Übertreibungen, die sind so übertrieben, dass man vermeiden sollte, vernünftige Einwände gegen sie zu erheben, denn man täte es um den Preis, als humorloser Kleingeist dazustehen. Eine solche Übertreibung, dazu eine sehr charmante, gelingt Jens Jessen, der in der Wochenzeitung Die Zeit Alice Schwarzer zum 80. Geburtstag gratuliert und sie mit den Worten verherrlicht: Seit Voltaire wahrscheinlich hat die Aufklärung nicht mehr so erfolgreich Esprit als Waffe eingesetzt. Wie gesagt, angemessen ist hier ein Lächeln. Im Übrigen befindet Jens Jessen, Alice Schwarzer ist nicht die akademisch glamouröseste aller Feministinnen, aber die durchsetzungsstärkste, und das liegt an der unerschütterlichen Rationalität ihrer Argumente. Niemals hat sie den Sirenengesang einer poetisch dramatisierten Weiblichkeit angestimmt und also auch nicht, was manch Jüngere ihr verübeln, der Gender-Theorie gehuldigt, vielmehr barsch beklagt, dass diese sektiererischen Absurditäten einer Minderheit Mainstream geworden sein. Ebenfalls in der Zeit ein Interview mit der Regisseurin Maria Schrader, die in ihrem neuen Film She Said die Geschichte der Journalistinnen Jodie Kantor und Megan Tuohy erzählt, deren Recherchen den übergriffigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein zu Fall gebracht haben. Ob es Kantor und Tuohy nichts ausgemacht habe, dass sie in dem Film keineswegs als die starken Frauen dargestellt werden, die derzeit so hoch im Kurs stehen, möchte die Zeit wissen. Antwort Schrader: Das muss ich jetzt loswerden. Dieser Terminus starke Frau, der geht mir irre auf die Nerven, weil er impliziert, dass Frauen eigentlich schwach sind, und dann gibt's so ein paar, die sind stark. Ich finde, das müssen wir mal abschaffen. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Also Jodie und Megan sind erstklassige Journalistinnen und gleichzeitig normale Menschen. Ihre Sensibilität hat auch eine professionelle Kraft. Ein weiteres Interview mit Maria Schrader können Sie in der Wochenzeitung Der Freitag lesen, in der uns wiederum Philipp Hindals Rezension des Buches Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst, von Adrian Daub interessiert. Unter den viel zitierten Gespenstern, die in der Kultur umgehen, so Hindal, ist Cancel Culture nicht mehr das jüngste, aber eines der hartnäckigsten. Wobei es sich dabei vielleicht eher um ein Gerücht handelt, behauptet Adrian Daub. Ein Gerücht, das besagt, missliebige Meinungen dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit geäußert werden. Intellektuelle, Künstler-SternchenInnen, Politiker-SternchenInnen, die vermeintliche Sprachregelungen missachteten, würden mundtot gemacht. Meinungskorridor, Gesinnungspolizei, man kennt es. Cancel Culture nur ein aufgeblasenes, von Konservativen instrumentalisiertes Gerücht? Nun, wir haben das Buch des geschätzten Adrian Daub, der in Stanford lehrt, gerade auf dem Nachttisch liegen, halten seine Darstellung für seriös und stichhaltig und dennoch nicht restlos überzeugend und sind gespannt, wie die Ulf Poschards und sonstigen hiesigen Ankläger der Cancel Culture Daubs Attacke kontern werden. Männer sind schlecht für Tiere und Umwelt, titelt unterdessen die Tageszeitung, und die Unterzeile charakterisiert Fleischesser, wir selbst zählen dazu, erst recht als primitive Trottel. Hoher Fleischkonsum ist ungesund, umweltschädlich und genderabhängig. Männer essen doppelt so viel wie Frauen. Sie reproduzieren damit Klischees über körperliche Stärke und kulturelle Dominanz. Ein toxischer Kreislauf. Wo die Taz-Autorin Julika Kott ins Schwarze trifft und wo sie selbst Klischees reproduziert, entscheiden Sie bitte qua Lektüre. Uns jedenfalls hat der Verzehr von Wildschweingulasch leider noch nie das Gefühl kultureller Dominanz beschert. Falls Sie Appetit auf abstrakte Reflexionen haben, empfehlen wir Das Wesen des Westens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Detlef Pollack notiert die hübsche Selbstverständlichkeit. Die Moderne kann verbessert werden, aber nur, solange sie existiert, und schafft es, in gerade zwei Zeitungsspalten den Westen, die Moderne und die Aufklärung nach alter Väter Sitte als die patentesten Produkte des Geistes überhaupt zu annoncieren. Im Übrigen erteilt der Freitag per Überschrift einen Ratschlag, dem wir sogleich folgen. Er lautet: Besser mal schweigen.
Arno Ozesek verliert heute kein Wort mehr und mir bleiben auch nur ein paar, um mich in die Nacht zu verabschieden.